Jesus, ja, das wollen wir. Wir wollen mehr von dir sehen. Mehr deine Kraft erleben, die Kraft der Auferstehung. Du bist auferstanden, du lebst. Du hast uns den Vater gezeigt und ja, wir glauben fest, unser Vater ist Liebe. Ich danke dir dafür, Herr, dass wir das erleben durften, diese unfassbare Liebe, die unser Leben neu gemacht hat, uns verändert hat. Und ich danke dir, dass du heute Morgen hier bist, um uns zu begegnen, um zu uns zu reden, um Menschen genau da abzuholen, wo sie heute stehen und ihnen zu begegnen in ihrer Situation. Und das Beste für sie tust, dafür preise ich dich, Jesus. Halleluja, dir sei die Ehre. Amen. So einen wunderschönen guten Morgen. Schön, dass ihr es geschafft habt, trotz einer Stunde weniger Schlaf und trotz dem ganzen Frust, den die Bayern-Fans heute Morgen haben. Da gibt es wenige. Schön, dass ihr hier seid. Und einen besonderen Menschen haben wir heute Morgen hier. Der hat gestern eine Schnapsal-Geburtstag gefeiert. Und unser Walter Heinzmann, lass ihn mal einfach mit einem Applaus zum Geburtstag gratulieren. Und ich sage euch jetzt nicht, wie alt er ist, aber 55 ist nicht die Schnapszahl, so viel sage ich euch. Möchten wir anfangen mit einem Witz heute Morgen. Ein Mann ist mit seiner Frau und seiner Schwiegermutter ins Heilige Land gereist. Heilige Land, wisst ihr? Israel. Und plötzlich verstirbt die Schwiegermutter. Und ja, man kümmert sich um die ganze Sache. Und ein Bestattungsunternehmer sagt ihm, für 5.000 Euro überführe ich deine Schwiegermutter in ihre Heimat nach Deutschland, in Israel. Aber für 150 Euro kannst du sie im Heiligen Land begraben. Der Mann überlegt, sagt, überführen, ich mache den Deal mit 5.000 Euro. Der versteht es nicht. Hey, Heiliges Land, nur 150 Euro. Wie kann man dafür die teure Variante entscheiden? Geht doch nicht. Und er sagte, ja, ich habe gehört, vor 2000 Jahren ist hier ein Mann gestorben und begraben worden. Und nach 3 Tagen ist er auferstanden. Das möchte ich nicht riskieren. Schwiegermutterwitze, gell? Das sind die besten. Ich frage jetzt nicht, wer ist alles Schwiegermutter? Aber der Mann hat ja an die Auferstehung geglaubt, oder? Ich hoffe, dass der dir da nichts voraus hat. Wir feiern Ostern. Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wenn du einen Menschen fragst hier auf dieser Welt, egal in welchem Land, also sagen wir in den westlichen Ländern, was ist der größte Feiertag unter den Christen? Oder egal, wo du fragst. Was meint er, was ist die häufigste Antwort? Weihnachten, höre ich so hier und da. Weihnachten. Das kommt meistens. Weihnachten hat man zum größten Fest der Christen gemacht. Ein wunderschönes Familienfest mitten im Winter, obwohl niemand weiß, ob es im Winter war, gell? Das wisst ihr. Niemand weiß es. Also 24. Dezember ist ein Datum, das hat man einfach so gewählt. Aber niemand weiß, ob Jesus im Sommer oder im Winter oder im Herbst oder im Frühling geboren wurde. Und man lässt auch ganz vieles weg. Die schlimme politische Situation damals in Israel, alles das lässt man weg. Mal ein schönes Fest der Liebe und Romantik mit dem Winter und leise Riesel der Schnee, still und starr ruht der See und so weiter. Schöne Lieder, die nach Deutschland passen, gesungen. Ich persönlich glaube, dass das größte Fest der Christenheit Ostern ist. Und ich würde mir echt wünschen, dass die Kirchen das mehr auch den Menschen sagen. Warum das so ist, möchte ich mit euch anschauen. Ich möchte mit euch den Ostersonntag damals vor 2000 Jahren anschauen aus dem Johannesevangelium. So ein paar Verse. Sehr früh am ersten Tag der Woche, als es noch dunkel war, kam Maria Magdalena zum Grab. Sie sah, dass jemand den Stein vom Grab weggerollt hatte. Also rannte sie los zu Simon Petrus und zu dem anderen Jünger, den Jesus liebte. Sie haben unseren Meister aus dem Grab genommen, sagte sie. Wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Darauf machten sich Petrus und der andere Jünger auf den Weg zum Grab. Gemeinsam rannten sie hin. Maria, da geht es um Maria Magdalena, war für lange Zeit, mindestens 2 Jahre, vielleicht noch länger, eine treue Nachfolgerin Jesu. Sie saß zu seinen Füßen, sie hat seinen starken, lebensspendenden Worten direkt aus seinem Munde zugehört. Sie hat erlebt, wie Jesus sie befreit hat von Belastungen und Bindungen. Er hat ihr Leben komplett neu gemacht. Jesus war ihr Ein und Alles, der, der ihr Leben verändert hat. Und dann kommt der schlimmste Tag in ihrem Leben, Karfreitag. Und die Tage vorher, Jesus wird gefangen genommen, gegeißelt und am Schluss gekreuzigt. Und er stirbt am Kreuz und sie stürzt mit vielen anderen Jüngern in eine tiefe Depression, in Verzweiflung, in Chaos, in einer totalen Hoffnungslosigkeit. Und wahrscheinlich, und ich bin überzeugt, die finsterste Stunde ihres Lebens. Und da war drei Stunden, totale Finsternis dort am Kreuz. Und mich erinnert es an die Schöpfung, an die Schöpfungsgeschichte, die mit Dunkelheit anfängt, mit dem Chaos, mit der Leere. So war der Anfang. Und da heißt es, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern, über diesem Chaos, über dem Tohu Wabohu, was da steht, über der Dunkelheit. Und dann kommt Gottes Reden und bringt Leben, bringt die Schöpfung, bringt Licht hervor. Und Gott sah alles an, was er geschaffen hat, und er sagte, es ist sehr gut. Wenn du das Johannesevangelium liest, dann kannst du immer wieder diese Parallele zur Schöpfung sehen. So fängt er schon sein Evangelium an. Im Anfang war das Wort und das Wort wurde Fleisch und es hat unter uns gelebt. Wir sahen seine Herrlichkeit und es hat Leben und Licht und Wahrheit gebracht in die Welt. Aber dann kam Karfreitag und das fleischgewordene Wort stirbt. Und wieder kommt diese Finsternis, wieder kommt das Chaos, das Dunkel. Und setzt sich auf diese kleine Gruppe von Jüngern, die weinen, die traurig sind, die die Kreuzigung miterlebt haben. Ein Tag vor dem Sabbat. Und vor es dunkel wird, 2 Männer tun, was getan werden muss. Sie nehmen den Leichnam von Jesus und legen ihn in ein Grab hinein. Und der Sabbat beginnt. Der lange Sabbat. Jesus in einem kalten, dunklen Grab. Aber nach dem Sabbat, an diesem ersten Tag der Woche, geht die Sonne auf und die Finsternis ist verschwunden. Und ich glaube, Johannes zieht nicht umsonst diese Parallelen immer wieder zur Schöpfung. Hier beginnt die neue Schöpfung. Die neue Schöpfung, der neue Bund. Wenn es Ostern nicht gegeben hätte, hätte sich niemals jemand im Traum nur einfallen lassen, Weihnachten zu feiern. Ohne Ostern. Das wäre bedeutungslos gewesen. Paulus sagt sogar, wenn es Ostern, wenn es die Auferstehung nicht gäbe, dann wären wir alle noch in unseren Sünden. Dann hätten wir keine Vergebung. Der erste Tag von Gottes neuer Woche, von Gottes neuer Schöpfung. Maria und die Jünger waren noch voll Traurigkeit, ihre Augen rot von der durchweinten Nacht. Und sie und noch ein paar andere Frauen gehen zum Grab und wollen Kräuter bringen oder einfach da sein, wo ihr Meister begraben ist, da sein, weinen. Nichts hat mehr irgendwie einen Wert für sie gehabt, außer dieser Jesus. Und alles ist ihnen genommen. Und dann kommt sie und das Grab ist leer.
Und es ist erstmal überhaupt keine Freude für sie. Eigentlich streut es noch mehr Salz in die Wunde ihrer Traurigkeit, ihres Verlustes. Führt zu Verunsicherung. Und sie kommt von einem Chaos ins nächste Chaos. Wer hat ihn weggenommen? Irgendjemand muss ihn weggenommen haben. Sie hatte keinen Glauben mehr, keine Hoffnung und sehr, sehr viele Fragen. Was ist passiert? Hat ihn vielleicht der Gärtner oder irgendein Soldat oder sonst jemanden Arbeiter weggenommen? Und sie denkt, hey, wir müssen es herausfinden, das ist dringend. Und sie rennt in die Stadt zurück zu dem Versteck, wo die Jünger vor Angst sich versteckten, zu Petrus und zu Johannes und ein paar anderen, mit dem sie zum Teil am Kreuz gestanden hat, aber die meisten haben ja nur von vorne zugeschaut. Nur Johannes war direkt mit ihr am Kreuz. Und sie bringt diese Nachricht, dass das Grab leer ist. Und was machen die zwei, Petrus und Johannes? Sie rennen los. Und Maria rennt auch. In diesen paar Versen in der Bibel wird mehr gerannt wie im ganzen Neuen Testament zusammen. Da wird gerannt. Und sie kommen dahin. Und da heißt es, Maria aber blieb weinend, immer noch weinend, außen am Grab stehen. Als sie noch weinte, beugte sie sich vor, um in das Grab hineinzuschauen. Dort sah sie zwei Engel. Sie trugen weiße Kleider. Sie saßen dort, wo Jesus gelegen hatte. Einer am Fußende und einer am Kopfende. Frau, wieso weinst du? Fragten sie sie. Sie haben meinen Meister weggenommen, antwortete sie. Und ich weiß nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Als sie dies gesagt hatte, drehte sie sich um und sah, dass Jesus dort stand. Sie erkannte ihn aber nicht. Frau, sagte Jesus zu ihr, weshalb weinst du? Wen suchst du? Sie nahm an, dass er der Gärtner war. Meinen Herrn, erwiderte sie, wenn du ihn weggenommen und woanders hingelegt hast, dann sag mir bitte, wohin du ihn gelegt hast. Dann kann ich ihn holen gehen. Maria, sagte Jesus. Sie wandte sich um und sagte auf Aramäisch, Rabuni, das bedeutet Meister. Halte mich nicht fest, sagte Jesus zu ihr. Ich bin noch nicht zu meinem Vater gegangen, gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Maria Magdalena ging hin und berichtete den Jüngern, ich habe den Meister gesehen. Sie richtete auch aus, was er ihr aufgetragen hatte. Wow, was für eine Geschichte. Maria hatte das große Vorrecht, sie war die Erste, die dem auferstandenen Herrn begegnet ist. Als Erste ganz höchstpersönlich mit ihm geredet hat. Und etwas Außergewöhnliches ist hier an Ostern passiert. Mit Jesus, aber nicht nur mit ihm, auch mit Maria und dann den anderen Jüngern. Und ich glaube in der ganzen Welt, Hoffnung kommt zurück. Hoffnung kommt in das Chaos und die Dunkelheit hinein. Und ich möchte drei außergewöhnliche Dinge mit euch anschauen, die Ostern, die ultimative Hoffnung für uns und die Welt ist. Und es ist Ostern, die ultimative Hoffnung. Und das Erste ist, Ostern bringt jedem Menschen, der es annimmt, eine außergewöhnliche Beziehung zu Gott. Bisher, wenn Jesus mit den Jüngern geredet hat, da hat er sie Jünger genannt, da hat er sie Freunde genannt, Diener hat er sie manchmal genannt. Und plötzlich, an Ostern hat sich alles verändert. Was für eine krasse Aussage. Gehe aber zu meinen Brüdern und sage ihnen, ich gehe hinauf zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Etwas ganz Entscheidendes hat sich verändert. Eine neue Form von Beziehung wurde zum Leben erweckt. Eine andere Beziehung, eine tiefe Beziehung. Eine neue Tiefe ist in die Beziehung hineingekommen. Jetzt plötzlich waren sie Teil der Familie Gottes. Du kannst Teil der Familie Gottes werden. Mit Jesus als deinem großen Bruder und einem Papa im Himmel. Einem Vater im Himmel. Ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater. Das hat er bis Ostern nicht gesagt. Ich weiß nicht, ob das schon jemand aufgefallen ist. Aber dort an Ostern. Sie konnten geliebte Kinder des Vaters werden, ihres Vaters. Und den Vater genauso kennenlernen, wie Jesus ihn gekannt hat. Gott ist nicht mehr ein ganz mächtiges Wesen, ganz weit weg, vor dem ich vielleicht sogar Angst haben muss. Sondern er kommt in Jesus an Ostern uns ganz, ganz nahe. Ein Papa, der mich liebt und der für mich sorgt, der für mich da ist. Ich glaube, so ein bisschen, ein Stück weit begreifen kann man das, was da passiert ist, in diesem Gleichnis vom verlorenen Sohn. Der verlorene Sohn, der das Erbe nimmt und verprasst und ins Exil geht, in ein fernes Land. Und dieses Exil wird durch Jesu Tod am Kreuz zerbrochen. Und alles, was diesen kaputten jungen Menschen von Gott getrennt hat, vom Vaterhaus getrennt hat, hat er beseitigt. Und jeder, der umkehrt zurück ins Vaterhaus, ist herzlich willkommen im Vaterhaus als geliebter Sohn und als geliebte Tochter. Und genau das ist passiert dort an Ostern. Ich gehe zu meinem Vater und zu eurem Vater. Zu meinem Gott und zu eurem Gott. Was für eine Hoffnung. Was für eine Hoffnung für jeden Menschen. Du darfst heimkommen. Zurückkommen ins Vaterhaus, in die liebenden Arme des Vaters, der schon darauf wartet, dass du umkehrst und zu ihm kommst. Und diese erstaunliche Einladung bringt Maria, Petrus und Johannes und den anderen Jüngern. Und im anderen Evangelium kannst du lesen, da sagt Jesus zu ihr, und sagt Petrus, den Jüngern und Petrus, Petrus, der so jämmerlich versagt hat, der in der Dunkelheit drin gesessen ist, in der Depression über sein eigenes Versagen unendlich traurig war. Geh zu den Jüngern und zu Petrus und sag ihnen, ich werde sie wiedersehen. Petrus hat einen extra Liebesbeweis gebraucht und Jesus hat ihm den gegeben. Eine außergewöhnliche Beziehung, was Ostern, die Auferstehung Jesu, dir schenkt. Das Zweite, Jesus, der Auferstandene, bringt Hoffnung in dein Chaos, in mein Chaos, in meine kaputte Welt. Maria befindet sich da noch mitten in ihrem Chaos, in ihrer Verzweiflung, in ihrer Depression, in Dunkelheit. Sie weint, sie versteht ganz vieles nicht. Ich weiß nicht, wer von euch schon geweint hat, wahrscheinlich fast jeder. Denk mal an Situationen, wo du geweint hast, wo Chaos, wo Verzweiflung in deinem Leben waren. Oder vielleicht auch an Menschen, die du kennst, die in ihrer Not bitterlich geweint haben. So wie Maria. Sie haben meinen Meister genommen. Alles, was mir wertvoll war, haben sie mir weggenommen. Und stell dir vor, wie diese Menschen oder vielleicht du selber in dieser Situation dein Herz ausgeschüttet hast und rausgerufen und geschrien hast, was man dir weggenommen hat. Weiß nicht, vielleicht mein Haus, meine Kinder, meine Ehe, meine Würde, meine Rechte, meine Hoffnung. Mein Leben ist nicht mehr lebenswert. Und mitten in diese Trauer, mitten in den Verlust hinein, kommt Jesus, der Auferstandene, und begegnet dir. Und das möchte heute Morgen. Egal, wie es in deinem Leben aussieht, wie leer, wie chaotisch, wie kaputt, wie ferne du vielleicht von Gott bist und dadurch viel Chaos in dein Leben kam. Er ist heute Morgen hier, um dir zu begegnen, um dir Hoffnung zu geben. Hoffnung. Auch auf ein Wiedersehen. Wiedersehen mit Menschen, die uns vorausgegangen sind. Manche, die, wo wir denken, haben wir viel zu früh verloren. Auch da kommt Jesus mit Hoffnung und mit Trost. Genau das hat Maria erlebt. Jesus hat vorher in Johannes 14, 15, kannst du es sehen und lesen, wo er sagt, ich werde euch wiedersehen und euer Herz wird sich freuen. Genau das hat Maria jetzt erlebt. Und das werden wir erleben, wenn wir eines Tages unseren Herrn und Meister von Angesicht zu Angesicht sehen. Maria, ruft Jesus. Und da steckt alles drin. Unendlich viel Liebe und Trost. Maria, ich bin für dich da und ich werde immer für dich da sein, in jedem Augenblick, auch in deiner dunkelsten Stunde. Und genau das verheißt uns Jesus auch. Es ist eine Einladung, dieses Rufen, Maria, eine Einladung, mit Gott zu leben, mit Jesus, dem Auferstandenen, zu leben. Und er ruft auch dich. Er ruft dich genauso wie Maria. Er ruft dich bei deinem Namen. Du, der du heute Morgen vielleicht Not und Leere und Einsamkeit und Zerbruch in deinem Leben hast. Vieles verloren gegangen ist. Er ruft dich, so wie die Maria gerufen hat. Deinen Namen. Helena, Inge, Jakob. Wie auch immer, deinen Namen ruft er. Fürchte dich nicht, spricht der Prophet Jesaja. Und ich glaube, es ist genau das, was auch über Ostern prophezeit. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Er ruft dich und will dir Ermutigung und neue Hoffnung geben. Und als sie diesen Namen hört und Jesus sieht, erkennt sie ihn. Rabuni, sagt sie. Sie erkennt ihn, aber irgendwie auch nicht. Er ist dasselbe, aber er ist auch irgendwie anders. Ich glaube, der verwirrendste Vers da, und habe mir schon öfters Gedanken gemacht und auch verschiedene Übersetzungen angeschaut. Und ich finde die ich euch vorgelesen habe, die beste, ist dieser Vers, wo er sagt, halte mich nicht fest, oder andere Übersetzungen sagen, berühre mich nicht. Beides ist richtig übersetzt. Ich glaube, die Bedeutung in unserer Sprache kommt mehr dem gleich. Halte mich nicht fest. Was wollte Jesus hier sagen? Einige dachten, dass sein Auferstehungsleib irgendwie so neu und so anders war, so heilig vielleicht, dass er nicht wollte, dass Maria ihn berührt und ihr irgendwas passiert, vielleicht tot umfällt. Nee, glaube ich nicht, dass es richtig gedacht ist, weil sonst hätte Jesus nicht zu Thomas gesagt, komm, steck deine Hand in meine Seite. Das hat er ja auch so gemeint, auch wenn es Thomas dann nicht mehr gebraucht hat. Darum ging es nicht. Er hat ja dann auch als Auferstandener mit seinen Jüngern gegessen und saß mit ihnen ums Feuer rum und sie haben gegrillt. Ich glaube nicht, dass es das ist. Ich glaube, es war so ein Hinweis für Maria, dass die neue Beziehung, die er jetzt zu ihr hat, anders ist als die Beziehung vorher. Er würde nicht mehr durch Galiläa mit ihnen umhergehen und diskutieren und beten und lehren und predigen. Nee, es wird anders sein. Hier und da wird er ihnen begegnen, wird sie sehen und dann wird er wieder verschwunden sein. Deshalb glaube ich, dass das halte mich nicht fest, dass er sagen will, hey, versuch nicht, mich festzuhalten, auch das Bild von mir und das, was du erlebt hast. Paulus sagt mal, wir kennen Christus nicht mehr nach dem Fleisch, sondern jetzt nach dem Geist, nach den Unsichtbaren, den Auferstandenen. Versuch nicht, mich zu besitzen. Jesus, der Auferstandene, ist für alle da. Und er kann gleichzeitig hier und da sein, hier in Deutschland und gleichzeitig in Australien, einmal durch die Erdkugel durch, ein bisschen Australien. Und das ist er heute Morgen auch, oder war er heute Morgen. Die haben früher Ostern gefeiert. Er ist für alle da. Er möchte jedem begegnen. Alle einladen, zurückzukommen ins Vaterhaus. Und das, was er mit Maria Magdalena gemacht hat, die er befreit hat, die Bibel sagt von 7 Dämonen, von Belastungen, von Dingen, die sie niedergedrückt haben, die sie depressiv gemacht haben. Er möchte dich frei machen, egal was dich belastet und bedrückt. Er kommt mit Hoffnung, mit Auferstehungskraft. Egal wie schlimm dein Leben und kaputt es war, Du darfst Hoffnung haben, dass er kommt und Licht und Ordnung und Leben in dein Chaos bringt. Ich glaube, da, wo Maria an diesem Grab weint, repräsentiert sie auch die ganzen Tränen und die Trauer der ganzen Welt. Und das ist der dritte Punkt, den Ostern bringt. Jesus, der Auferstandene, ist die Hoffnung der Welt. Hoffnung für jeden Menschen ganz persönlich, dass er dir neues Leben schenkt. Du Papa sagen darfst, du Jesus als deinen großen Bruder haben kannst. Aber auch für die Nationen, für unsere Gesellschaft und die anderen Nationen. Wisst ihr, wir leben in einer Zeit, wenn ein bisschen Nachrichten und politische Sendungen verfolgt und ich mache das, ich will die Welt verstehen, in der ich lebe und möchte Menschen in unserer Zeit auch erreichen. Wer das anschaut, Politiker, Verantwortliche in den verschiedenen leitenden Funktionen in unserer Gesellschaft, dann kannst du sehen, dass sie diesen aktuellen Nöten und dem Chaos, das überall herrscht, irgendwie so machtlos gegenüberstehen. Irgendwie, manchmal denke ich, die denken, sie sind mit ihrem Latein am Ende und probieren ein bisschen was aus und kommt nicht viel dabei raus oft. Sie haben oft keine Antworten auf die großen Krisen wie Klimawandel, Inflation, Pandemien, Kriege und was auch immer es gibt. Das eine holt das andere ein. Hey, da kommt Jesus, der Auferstandene. Wir haben in meiner letzten Connect-Gruppe, wo wir uns getroffen haben, hatte Georg eine Frage gestellt. Hey, also da ging es darum, wenn wir die ganzen Kriege anschauen und auch diese Nöte in dieser Welt, hey, wie soll ich da beten? Können wir da überhaupt dafür beten? Es ist so gewaltig, gell? Und du denkst, hey, und da kann sich Hoffnungslosigkeit auch in unser Herz einziehen. Und wir haben geredet und ich kann das sagen, also in meinem Herzen ist absolut, ja, wir können dafür beten. Ja, ich glaube, dass Gott so stark ist, dass er die Herzen der Könige, das sagt die Bibel, lenken kann wie Wasserbäche. So kann er die lenken. Ja, Gott kann einen Putin lenken, so wie er damals Nebukadnezar gelenkt hat oder den König von der Esther, haben wir vor kurzem eine Predigt gehört. Die richtige Person kam zu dem König, nämlich Esther, mutig. Und es hat komplett die Politik verändert. Gott kann es, glaube es. Ostern bringt Hoffnung, auch für die Welt. Als Maria da diesen Gestalt da begegnet ist dort im Garten, hat sie irgendwie nicht richtig gewusst, wer es ist und was er tut. Und so intuitiv dachte sie, es ist der Gärtner. Und in gewisser Hinsicht war es falsch. Aber ich glaube, auf einer anderen Ebene, auf einer tieferen Ebene, war es zutiefst richtig. Jesus ist der Anfang der neuen Schöpfung. Der neue Adam, der Gärtner, der beauftragt ist, das Chaos von Gottes Schöpfung in eine neue Ordnung zu bringen. Das ist der Auftrag Jesu. Da sitzt er auf dem Thron, bis seine Feinde gelegt wurden zum Schemel seiner Füße. Es gibt noch was zu tun, Leute. Aber er hat uns Hoffnung gegeben. Er ist gekommen, um die Dornen und Disteln zu entwurzeln, die sich seit dem Sündenfall auf der Erde ausgebreitet haben. Und möchte die Erde wieder aufblühen lassen und fruchtbar machen. Jesus, der Auferstandene, er ist die Hoffnung der Welt, die Hoffnung für die Krisen und die Kriege und die Nöte und die Krankheiten und die Pandemien. Er ist die Hoffnung. Und deswegen glaube ich, dass es mit der Welt besser wird, weil ich an Jesus, den Auferstandenen, glaube und nicht schlimmer wird. Und ich glaube, das hat auch Maria nach dieser Begegnung geglaubt. Und sie hatte was zu tun. Sie musste es verkündigen. Er lebt. Und Jesus sendet sie zu den Jüngern. Und sie geht und sagt, ich habe den Meister gesehen und hat mir dies und jenes gesagt. Und sie verkündigt die Botschaft der Auferstehung, die alles verändert. Angefangen in deinem ganz persönlichen Leben, mit deinem Chaos, mit deiner Einsamkeit. Zurück in die Familie, Ordnung und Licht in dein Leben. Und sie bringt die Botschaft der Hoffnung für alle und für alles. Wisst ihr, wenn jemand im ersten Jahrhundert, damals nach Jesu, wenn jemand eine Geschichte erfinden hätte sollen, von einem Menschen, der als erster dem Auferstandenen begegnet, der hätte niemals eine Frau genommen. Und schon gar nicht so eine Frau wie Maria Magdalena. Wenn ihr ihre Vorgeschichte kennt von der Bibel, der hätte nie die genommen. Aber Gott hat sie genommen. Gott hat sie erwählt, diese Botschaft weiterzutragen. Und ich möchte dir sagen, heute Morgen, egal wie du dich fühlst, du kannst dich noch so bescheiden fühlen, noch so schwach, noch so unwürdig, noch so versagerisch. Jesus sendet auch dich mit der Botschaft der Hoffnung, der Botschaft der Auferstehung. Mit diesem Missionsbefehl. Jesus, es war der Auferstandene, begegnet als Auferstandene, ja, dann immer wieder seinen Jüngern. Und da kommt er, Matthäus schreibt es, nach der Auferstehung, wo sie wieder zusammen waren, da kommt Jesus in ihre Mitte und er sagt ihnen, Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Darum geht hin. Mir ist alle Macht gegeben. Okay, glaubt man an diesen Gott. Wenn ich das glaube, dann habe ich Hoffnung für die Welt. Dann weiß ich, ich kann beten, auch für so Herrscher, für Despoten, für Autokraten. Also seit diesem Gespräch bei uns in der Connect-Gruppe habe ich wieder mehrfach gebetet für so Autokraten. Und habe sie gesegnet. Und habe gebetet, dass Gott ihnen die richtigen Äste schickt. Ich glaube, Christen, die glauben, dass Jesus auferstanden ist, dass er alle Macht hat und Gottes Reich gebracht hat. Ein Reich, wo er selber sagt, es wächst so wie ein Senfkorn klein. Es wird größer und größer und größer und größer. Und es ist ein Reich wie eine Sauerkeit, was alles durchdringt. Hey, die glauben an Gottes Kraft der Veränderung, auch für diese Welt. Es gibt Hoffnung für diese Welt. Und dich und mich möchte Gott gebrauchen. Deswegen sendet er auch dich und mich mit diesem Befehl. Geht hin, macht alle Völker zu Nationen. Und da gibt es noch was zu tun, Leute. Ich glaube, es sollte keine Gruppe, keine Sorte Menschen geben, die mehr Hoffnung und Optimismus verbreiten als Christen. Wisst ihr das? Wir haben eine Hoffnung, deren Kraft, sorry, die Welt nicht kennt. Das war ein Lied, ein Osterlied. Wir haben eine Hoffnung, deren Kraft die Welt nicht kennt. Christen, optimistisch, Hoffnungsträger, Teil der Lösung, nicht des Problems. Weltveränderer, die ihre Welt verändern, da wo Gott sie hingestellt hat. Und nicht zu denen gehören, die immer nur in dem allgemeinen Gejammere und Geschimpfe mitmachen. Sondern sag doch mal, ich habe Hoffnung, weil ich an Gott glaube, der Dinge verändert. Der hat mein Leben verändert und er kann viele Leben verändern. Das Leben jedes Politikers kann er verändern. Petrus schreibt es, und damit möchte ich schließen. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Das dürfen wir sein, du und ich, eine lebendige Hoffnung. Durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten. Deswegen sind wir eine lebendige Hoffnung und bringen Hoffnung, bringen Licht, bringen Leben, bringen Freude, bringen Optimismus. Da, wo Gott uns hingestellt hat. Eine lebendige Hoffnung. Gott hat uns gesandt mit dieser Botschaft. Ich möchte diese drei Dinge wiederholen, die du mitnehmen darfst. Das, was Ostern, warum Ostern eigentlich die ultimative Hoffnung ist Ostern bringt dir eine außergewöhnliche Beziehung zu Gott. Dein Papa, du darfst sagen, hey, mein Vater, mein Papa, du bist bei mir. Ich bin mehr als ein Überwinder. Jesus, der Auferstandene, bringt Hoffnung in dein Chaos, da wo alles kaputt ist, und bringt Licht und Leben und Ordnung wieder hinein, wenn du zu ihm kommst. Umkehrst, in seine offenen Arme rennst. Und Jesus, der Auferstandene, ist die Hoffnung der Welt. Lade euch ein, mit mir aufzustehen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Und möchte aber auch darauf hinweisen, also wer ein persönliches Gebet will, braucht, darf gerne nachher, wir haben da hinten immer in unserer Gebetsecke, auch zu einem persönlichen Gebet kommen. Du bist eingeladen. Er möchte dir ganz persönlich begegnen. Licht, Leben, Freude in dein Chaos hineinbringen, in deine Dunkelheit. Das ist so gut. Hoffnung in deine Hoffnungslosigkeit. Jesus, ich danke dir, dass du auferstanden bist. Ich danke dir, dass du mich bei meinem Namen gerufen hast und ich deinen Ruf hören durfte. Dass dein Ruf mein Leben neu gemacht hat und total verändert hat, mir Sinn gegeben hat, Freude gegeben hat. Dass du Ordnung in so ein total kaputtes, verfuschtes Leben gebracht hast. Ich will es nie vergessen. Aber ich danke dir auch, dass du Hoffnung hast für unsere Mitmenschen, für die Situationen, für die Krisen und Nöte der Menschen, für die Trauer, das Weinen in dieser Welt. Hoffnung für diese Welt. Trotz allem, was wir manchmal sehen und was manchmal so übermächtig und groß ist. Ich weiß, dass dir alle Macht gegeben ist im Himmel und auf Erden. Und so bitte ich dich, dass du uns diese Macht sehen lässt, dass wir mehr davon erfahren. Deine verändernde Kraft kommt, auch durch uns wirkt, da wo du uns hingestellt hast. Ich danke dir für Ostern. Ich danke dir für die Auferstehung. Ich danke dir für neues Leben. Neues Leben aus Gott. Und ich danke dir, dass der Geist, der dich aus den Toten auferweckt hat, in uns lebt, um uns lebendig zu machen. Uns zu einer lebendigen Hoffnung zu machen. Halleluja. Amen.
Wir als Haus der Hoffnung wollen eine Kirche sein, zu der Menschen gerne kommen, eine Beziehung zu Jesus erleben und ihre Welt verändern. Wir hoffen, dass du Jesus und sein Herz durch diese Predigt ein Stück mehr kennengelernt hast. Falls du Jesus noch nicht kennst, möchte ich dich einladen, jetzt dein persönliches Gebet zu sprechen. Sprich mit Jesus einfach wie mit deinem Freund und sag ihm alles, was dich beschäftigt. Er hat versprochen, dass er dich hört und dir hilft. Für mehr Infos über das Haus der Hoffnung kannst du uns gerne auf unserer Webseite, Instagram, YouTube oder Facebook besuchen. Darüber hinaus würden wir uns natürlich freuen, dich auch mal persönlich bei einem Kaffee oder einem anderen Getränk im Haus der Hoffnung kennenzulernen. Schau doch einfach mal sonntags um 10.30 Uhr vorbei. Wir wünschen dir noch einen schönen Tag und bis bald. Grüße, Jürgen.